Ich wollte, dass der Frank das zweimal durchliest oder vorliest, weil der Text es in sich hat. Und da der Klingelbeutel durchgelaufen ist, waren ja Leute mehr versucht anzukramen, was rauszufischen und nicht auf den Text gehört haben. Wäre toll, das nächste Mal, dass man so abwartet, bevor das durch ist alles. Ja, ich meine ja nur. Ich habe hier ein 2-Euro-Stück in der Hand. Hat ja einen Wert, ein 2-Euro-Stück. Aber ich bin ja kein Bankmensch. Bucki, du bist ja da. Und die Silke und die Maggie. Wenn ich das jetzt so wegradieren würde, den hintere Teil, ob nur der Kopf ist, da hinten drauf ist, keine Ahnung, wer das ist. Und von die 2, würde die 2-Euro-Münze noch ihren Wert haben? Oder würde die am Wert verlieren? Okay. Ich habe jetzt auf die Antwort gewartet, dass ich dachte, es ist nichts mehr wert. Eine Euro-Münze oder eine 2-Euro-Münze hat nur ihren Wert, wenn man die beiden Seiten betrachtet, also wenn man zwei Seiten betrachtet. Wenn wir uns Geschichten von Jesus anhören, müssen wir uns den historischen Jesus betrachten und den göttlichen Jesus betrachten. Wenn ich nur eine Seite von Jesus betrachte, kommt Jesus in eine Schieflage. Wenn ich mir nur diesen Jesus der Geschichte anschaue, verliere ich den Blick für den Jesus oder den Herrn Jesus für die Rettung der Menschen. Wenn Jesus Geschichten erzählt, erzählt er immer Geschichten. Ich packe die 2 Euro wieder ein, da komme ich im Klingelbeutel. Gönn dir Marcel. Wenn ich mir also Geschichten von Herrn Jesus anhöre, oder wenn Jesus Geschichten erzählte, erzählte er diese Geschichten als den göttlichen Jesus und einmal als Jesus der Geschichte. Einmal mit dem Fokus, die Menschen zu erlösen und einmal als Mensch seiner Zeit, in die er gelebt hat. Und wenn ich mir die Zeit, in der Jesus gelebt hat, nach heute hin anschaue, ist die Zeit heute nicht viel anders. Damals gab es Not. Damals gab es Kriege durch die römische Macht. Damals gab es Aufstände, so wie sie heute gibt. Damals war die politische Lage genauso schwankend, so wie sie heute ist. Damals wie heute schreit die Gesellschaft nach einem politischen Erlöser. Zurzeit ist ja dieser Macron sehr gut im Rede. Eigentlich ist die Zeit nicht anders wie heute. Wenn Jesus Geschichten erzählt, achtet er darauf, dass wir die zeitliche Geschichte erkennen und was wichtig ist für uns an diesem Tag, an diesem Ort, an dieser Stunde und das, was gut ist für mein Leben. Lasse ich eine Seite weg, kommen wir in Schieflage. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in Jesus der Zeitgeschichte anschauen, wo er aufgewachsen ist, und den göttlichen Jesus anschauen, der mich erretten will. Wenn wir heute über den Glauben an Christus hören, das heißt die Rettung des Menschen, so hören wir auch in den Geschichten von den Alltag hinein und wie man da rauskommt aus bestimmten Situationen. Oft selber, in der letzten Zeit höre ich viel Leid und wenig Freude im Glauben. Oft höre ich immer, ach ich armer Tropf, ach wenn ich doch dies und wenn ich doch jenes hätte oder das. Und gerade auch viel unter Christen. Auch viel geht verloren, viel geht die Freude verloren. Ihr redet auch viel von Freude, fast nur von Freude im christlichen Glauben. Also die Stellen, wo Jesus über Leid predigt, ist eigentlich schwindend gering zu dem, eigentlich über die Freude, die uns eigentlich bevorsteht und in der wir leben können. Jesus sagte mal, da wo euer Herz ist, da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wenn ich mich zu sehr auf Leid und auf Übel und auf Not konzentriere, wird sich auch mein Herz darauf festsetzen. Und so ist es, so sehr ich mich auch auf etwas konzentriere, so sehr kann ich mich auch da drinnen verloren gehen. Und es wird schwer, mich da rauszuholen oder mich selbst rausholen zu lassen. Und manchmal versuche ich ja keinen anderen an mein Leid oder an mein sogenanntes selbst auferlegtes Leid herankommen zu lassen. Das gleiche gilt auch, wie wir in Einspieler gesehen haben, von Reichtum. Das Gleiche kann auch sein, nach Reichtum zu fördern, nach Reichtum zu jagen, nach Reichtum alles aufzunehmen. Und mich nach dem Jagen nach Reichtum total zu verlieren. Und mein ganzes Herz danach strebt, ja, nur noch mehr anzuhäufen, noch mehr Reichtum anzuhäufen, noch mehr Urlaub zu machen, noch mehr Auto zu haben, noch mehr, noch mehr, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Die Geschichte, die wir gleich beleuchten müssen, müssen wir von diesen zwei Seiten sehen. Einmal die Erlösung des Menschen und der damit verbundene Auftrag für uns. Und einmal die Geschichte in der Zeit, wo wir uns befinden, auch heute. Ich möchte, wenn ich gleich lese, bleibe ich ab und zu stehen, um einige Stellen vielleicht mal zu beleuchten und ansatzweise aufzuzeigen, wie wir von der Erlösung, hin zum guten Glauben in Werke finden können, im Tun finden können. Ich lese vor Lukas 12, 15 bis 21. Auch da geht es darum, in der Vorgeschichte, Jesus ist unterwegs, er war ja viel unterwegs, er saß ja kaum in Synagogen, sondern Jesus war on tour. Jesus war bei den Menschen. Jesus war auf den Marktplätzen. Jesus war in den Bordellen. Jesus war da, wo Sünder waren. Er war da, wo das Leben geboxt hatte, würde man heute sagen. Da, wo der Papst in Kettenhemden geht. Da war Jesus. Jesus war auf den Marktplätzen, war da zu Hause, da, wo das Leben tobte. Er war kein zurückgezogener Mensch, der irgendwo darauf wartete, dass er endlich seiner Berufung nachkommen konnte und sich am Kreuz nageln lassen ließ. Jesus' Auftrag war gewesen, den Menschen zu erlösen und ihnen einen Weg daraus zu zeigen. Und so ist Jesus wieder unterwegs und kommt in ein Streitgespräch hinein, wo er, ich meine, wenn man das so liest, da ziemlich aufgebraust war. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zu einem Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er aber sprach zu ihnen, ja, auch damals ging es um Reichtum, ne? Damals ging auch um Geld anzuhäufen, ja, um Sicherheit zu haben, um Rücklagen zu schaffen, ja, um da vorne schauen zu können, ja nicht irgendwo in Bedrohung zu kommen. Jesus sagt da: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Ja, durch was besteht denn seine Habe eigentlich? Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel Frucht. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Ja, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wo ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen. Der hat schon richtig was gehabt. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter da liegen und auch viele Jahre Ruhe. Iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wem wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Hier sticht raus, was der Reichtum mit einem Menschen machen kann. Egoismus. Ich will noch mehr haben. Ich muss noch mehr bauen. Ich muss größer werden. Selbstsucht. Ich denke jetzt an mich. Ich werde meine Seele ruhen lassen. Stolz. Guck mal, was ich geleistet habe. Und Überheblichkeit. Was gehen mich andere an? Vor allem, was man hier merkt und was zum Schluss kommt, ist seine Kurzsichtigkeit. Denn Gott sagt, du Tor. Du hast nur auf das geachtet, was du meinst, was für dich wichtig ist. Aber auf deine Seele hast du nicht geachtet. Kapitel 12, 22 bis 34. Er sprach zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich euch, das ist wichtig, er spricht zu uns, die wir sagen, wir glauben ja an Jesus Christus. Die wir sagen, ja, er ist mein Heiland, er ist für mich gestorben. Die wir sagen, er kommt wieder. Ja, er wird wiederkommen. Glaubst du das, dass er wiederkommen wird? Das werden wir gleich hören. Er aber sprach zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was wir essen, noch für den Leib, was wir anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheunen haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr wert als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Also eine Elle, 50 Zentimeter. Wenn ihr nun das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, blühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch Glaubenssuchende, Kleingläubige. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und ihr seid nicht in Unruhe, denn nach diesen allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, fürchte dich nicht, du kleine Gemeinde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, dass er euch das Reich geben wird. Verkauft eure Habe und gebt den Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Münze zerstört wird. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Darf ich dich fragen, wo dein Herz ist zurzeit? Was quält dich? Was jagt dich um? Hast du das wirklich alles Gott gegeben, so wie er hier gerade sagt? Trachte zuerst nach mir, nach meinem Reich. Dann werde ich dir Lösung geben. Dann werde ich mich um deine Sachen kümmern. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin da. Glauben wir das denn noch tatsächlich, dass Jesus da ist? Oder versuchen wir tatsächlich, alles Mögliche selbst in der Hand zu nehmen? Und merken doch tatsächlich, dass wir uns eine Spirale nach unten befinden und nicht nach oben. Nicht immer spielt Reichtum die Hauptrolle für Egoismus und Intoleranz und Kurzsichtigkeit auf das Leben. Auch Armut und die Sorge nach Leben kann uns genauso egoistisch machen und Intoleranz machen wie Reichtum. Also bitte nicht scheel auf Leute achten, die genug Geld haben. Sondern tatsächlich, Jesus spricht hier zwei Bereiche des Lebens an. Und für beide Bereiche geht genau das Gleiche. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, du genug Geld hast, hoffe nicht jede Menge an. Denn daran wird letztendlich auch dein Herz hängen. Gib ab. Wenn du jemanden siehst, der leidet, gib ab. Du sollst dich nicht blank machen vom Geld aus. Aber oft denken wir 3 oder 4 Mal darüber nach, ob ich jemandem einen Euro gebe oder keinen Euro gebe. Warum eigentlich nicht? Habt ihr Angst, dass ihr nichts wiederkriegt? Oder dass ihr einen Teller Suppe zu wenig habt? Sagt Jesus hier, Gott versorgt uns. Seid bereit zu investieren in Menschen. Seid bereit, in Menschen zu investieren. Und Gott wird dafür sorgen, dass du nie Hunger haben wirst, dass du einen Urlaub haben wirst und dass du immer weg sein wirst. Sei bereit zu investieren in Menschen. Sei bereit, den Menschen die Botschaft zu bringen. So gut so ein Blog ist, ich es toll finde, aber so gut ersetzt ein Blog noch lange nicht das persönliche Gespräch mit meinem Nächsten. Ein Blog gibt mir keinen Euro oder einen Teller Suppe. Jesus ist nah an den Menschen dran. Wo sind wir? Wie schon gesagt, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und das ist so erschreckend. Gestern waren Tanja und ich in Köln unterwegs. Und dann sind wir durch die Kölner Hafencity gelaufen. Das ist nicht Hamburg, ne? Aber so durch die Kölner Hafencity, direkt doch schon am Kanal lang. Oder vielmehr am Hafen lang. Und da gibt es ja den tollen Kai mit diesen tollen Wohnungen und die tollen Geschäfte da unten drin. Und als wir so dann lang liefen, blieb Tanja auf einmal so stehen und guckte so auf ein Geschäft und sagte mir, Andreas, so ja, die Mieten sind doch hier unwahrscheinlich teuer. Was müssen diese Menschen Sorge haben, dass sie diese Mieten bezahlen müssen? So, kann ich mir gut vorstellen, sage ich so. Denn da war nicht besonders viel los. Aber die Geschäfte, ich weiß ungefähr, man kann ja so lesen, wie teuer die Mieten sind. So 100 Quadratmeter Miete am Hafen kostet 4.500 Euro kalt. Und da sind Geschäfte drin. Und ich denke mir oft, was müssen die Menschen für einen Aufwand machen, um die 4.500 Euro zu verdienen? Da sind ja noch nicht die Versicherungen dabei und vielleicht noch der Angestellte dabei. Was müssen die Menschen, die tatsächlich diesen Laden betreiben, sich Gedanken machen, wie sie an das nächste Geld kommen? Was muss sie umtreiben? Und dann habe ich gelesen, dass viele Selbstmorde, die passieren, von Unternehmern passieren, die hauptsächlichen. Weil sie mit der Welt, in der sie leben, nicht mehr klarkommen, weil die Sorgen und das Jagen nach dem Geld, um das alles zu finanzieren, die Menschen umbringt. Sie stehen vor den Scherbenhaufen ihrer Welt, ihrer Seele. Da, wo sie ihre Seele reingehangen haben, die Seele im Mammon. Die Wurzel aller Übels ist, der Mammon ist das Geld, das Jagen nach Geld. Was müssen diese Menschen aufgebracht haben oder aufbringen? Wie müssen diese Menschen leben? Das stelle ich mir so vor. Immer daran zu denken, immer wieder neue Pläne zu machen, um das Geld reinzuholen. Und manchmal bleibt es nicht aus, dass die Leute dann Ellbogen ausfahren, um vielleicht auch andere Geschäfte kaputt zu machen, um dadurch die Kundschaft zu kriegen. Na gut, da ist die Welt ja voll von, wenn ich mir das angucke. Da werden andere Firmen niedergetrampelt, Arbeitsplätze vernichtet, um andere Firmen groß zu machen. Das beginnt ja nicht nur im Großen, sondern ist ja auch im Kleinen so. Oder sehe ich das falsch? Das Jagen nach Reichtum erzeugt Egoismus bis zum Gott hinaus. Kathedralen der Eitelkeit werden gebaut. Und letztendlich, was überbleibt, ist eine zerschundene, kaputte Seele. Nicht nur die Seele, die kaputt ist von denjenigen, der danach strebt, sondern auch von den Menschen, die da liegen gelassen worden sind, weil Arbeitsplätze vernichtet worden sind, um noch mehr Profit zu machen. Wo geht das alles hin? Wo steigt das hin? Leistung, 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 Leistung. Und ich weiß von Leuten, die gehen an diesem Leistungsdruck total kaputt. Wo sie heute drüber stehen, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Dann waren wir weiter, sind wir weitergegangen durch Köln durch und den nächsten um die Ecke rum, dann sahen wir Leute aus der Mülltonne fressen. Die haben sich Lebensmittel aus der Mülltonne rausgeholt. Die haben Wasser getrunken aus der Mülltonne. Krass, oder? Krass, oder? Und diese Menschen jagen förmlich nach Leben, nach Sehnsucht, dass sie geholfen wird. Wir erleben das täglich auch, oder einmal auch auf jeden Fall in Essen. wo Menschen sich entäußern, um Lebensmittel zu kriegen. Es ist unwahrscheinlich, was sie da erleben. Und dann hast du Menschen dabei, die dir verbieten wollen, Essen mitzubringen für diese Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die sagen, die kommen ja nur wegen das Essen. Ich bin froh, dass sie kommen wegen das Essen, ihr Lieben. Und wisst ihr warum? Dann kann ich ihnen zeigen, wie gut Gott ist und dass er an sie denkt und sie versorgt. Gott versorgt diese Menschen durch uns. Ist uns das bewusst? Als wir letztes Mal unser Pranchi hatten, da waren ja einige Leute aus Essen da, da waren noch so ein bisschen die Oberen, die noch ein bisschen sich noch gut benehmen konnten. Die waren so dankbar dafür, dass wir ihnen Essen mitgegeben haben. Damit haben wir Leute, Silke hat sich auch unterhalten mit den Leuten, damit haben wir Leute für eine Woche Leben ermöglicht. Für eine Woche Leben ermöglicht. Das ist die andere Medaille des Lebens. Und dann sind wir weitergelaufen und kamen in einer Power-Evangelism rein. Das heißt also in einer missionarischen Veranstaltung, die sogar mir als Frontsau echt den Schweiß auf die Stirn getrieben hat. Menschen wurde Angst eingejagt. Wenn du nicht glaubst an Jesus Christus, wenn du dies und das nicht, ich habe den Zettel, möchte ich nicht vorlesen, ansonsten gehst du in die Hölle. Von Liebe war da keine Spur. Glaubst du nicht an Jesus? Dann gehst du in die Hölle. Die Aussage stimmt. Aber war da Liebe drin? Nein. Kannst du mir helfen? Dann habe ich gefragt, kannst du helfen? Ja. Nö. Ich stehe nur hier und verteile Traktate. Eine Angstmacherei, unvorstellbar. Man hatte Angst bekommen vor dem christlichen Glauben. Statt Freude und Spaß. Das war die andere Seite. Ich kann euch nachher gerne mal den Zettel lesen. Den könnt ihr hier, lege ich hier hin. Ich möchte den nicht lesen, weil mir sonst übel wird. Den könnt ihr gleich mal lesen. Es gibt die andere Richtung, auch ein Christsein. Wo Menschen, andere Menschen unterdrücken und über Angstmacherei die Menschen zum Glauben führen wollen. Ich glaube, dass an dem Tag nichts gelaufen ist. Die Menschen sind weggelaufen, förmlich weggelaufen. Die wurden gesehen. Da sind die weggelaufen und die Christen liefen hinterher. Wollten sie kein Traktat. Schlimm. Ganz schlimm. In meinen Augen. Okay, komme ich zurück, dann weiche ich ab. Noch einmal Vers 34. Ich möchte noch einmal den Vers 34 vorlesen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist so. Wo ist unser Herz? Wovon ist unser Herz voll? Wovon schäumt mein Mund über? Einige Verse aus Matthäus 7, Vers 21. Es ist auch an uns, in unser Glaubensleben hat zwei Medaillen. Unser Glaubensleben hat zwei Medaillen. Und wir müssen partout darauf aufpassen, dass wir diese zwei Medaillen nicht aus den Augen, zwei Seiten, Entschuldigung. Unser Glaubensleben hat zwei Seiten. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese zwei Seiten nicht aus den Augen verlieren. Matthäus 7, Abvers 21. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihm bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir. Übeltäter. Hier sind Menschen, die predigen. Hier sind Menschen, die Wunder tun. Hier sind Menschen, ja, die Dämonen austreiben. Und Jesus wird sagen, ich habe euch nicht gekannt. Moment mal. Ich gehe doch jeden Tag in der Gemeinde. Ich stehe doch hier oben auf der Kanzel und predige. Ich lese doch auch in dein Wort. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Ja, was will denn Jesus? Was ist denn nun unser Auftrag? Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, also Jesus wird wiederkommen und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen, zu seinen Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und er kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einen der geringsten dieser meiner getan habt, habt ihr an mir getan. Dasein für den anderen. Nicht zurückstecken. Jakobus 2, 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten allein? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihm, geh hin, in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihm aber nicht das für sein Leib Notwendige, was nützt ist. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. Das ist das Wort Gottes, das ist keine Erfindung von mir. Das ist die Medaille des christlichen Glaubens. Die Erlösung des Menschen, die Botschaft hinzutragen, sein Reich zu bauen, aber auch meinen Nächsten zu dienen, wie mich selbst. Jesus ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und unser Auftrag als Christen in dieser Welt, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist, unseren Nächsten zu dienen. Das ist der Auftrag. Wie, kann man sagen? Wie soll ich das machen? Muss ich mich jetzt entäußern? Soll ich jetzt auf den Platz rennen, draußen Menschen, so wie das da war? Die Bibel ist so toll, die ist so klasse. Da gibt es ein Wort, so ein Zauberwort, Oikos. Oikos ist das Wort für Haus. Als Haus heißt nicht nur das Haus, mein Dach über dem Kopf, sondern Oikos bezieht mein ganzes Lebensumfeld mit mir ein. Und in diesem Umfeld ist mein Auftrag, Menschen von Christus zu erzählen, ihnen zu zeigen, wie gut er ist. Mein Oikos ist ein ziemlich armer Oikos. Mein Auftrag ist, den Menschen zu sagen, hey, macht euch keine Sorgen. Menschen sind da, die für euch sorgen. Gott ist da, wir sorgen für euch. So gut ist Gott zu euch. Das ist mein Auftrag und Tanjas Auftrag. Weil wir nicht reich sind, weil wir kein Geld haben. Es gibt Menschen unter uns, die haben Geld. Und sie haben ihr Oikos ist von Menschen umgeben, die auch viel Geld haben. Oder mittelmäßig Geld haben. Ist einer reich von uns? Nein, glaube ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Dort Zeugnis zu sein und nicht gleich zu tun mit denen. Sondern auch mal zu sagen, hör mal, wir haben doch genug, oder? Ich kenne da den Andreas. Ich fange jetzt an zu betteln. Aber macht nichts, ich bettel gerne für meine Sache. Das ist so der Andreas. Hör mal, wir haben den Kühlschrank doch voll mit Dosen, allen drum und dran. Das schmeißen wir doch alles weg. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel Sachen wir verklappen und wie viele Sachen wir wegschmeißen, womit wir Menschen echt Lebensmittel geben könnten? Oder wir Dinge, Geld ausgeben für unnutzen Kack. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Das ist mir wichtig. Jeder hat seinen Platz in seinen Oikos, in seinen Kulturkreis. Und dann kann ich Menschen einladen. Sag mal, wann hast du letztes Mal einen Menschen eingeladen? Wisst ihr, was mir gesagt worden ist? Da klingt es vielleicht, das soll nicht arrogant werden, bitte nicht. Und der Andreas hat schon wieder seine Leute mitgebracht. Wo soll ich denn sonst mit hinnehmen, als in dieser Gemeinde? Wann hast du letztes Mal jemanden mal mitgebracht in der Gemeinde? Wie stehst du zu dieser Gemeinde? Ist es dein Herz? Erfüllt es dein Herz? Oder als was siehst du diese Gemeinde hier? Die Gemeinde ist notwendig hier an diesem Ort. Ja, sie ist echt notwendig in diesem Ort. Wo steckt dein Herz? Es gibt nicht die und die. Es gibt nicht die Arbeit und die Gemeinde. Die gibt es nicht. Wir arbeiten alle für das Reich Gottes und seine Herrlichkeit. Und dass diese Gemeinde lebt, ist ein Gnadenerweis Jesu Christi an dieser Gemeinde und an uns selber. Das gibt es nicht. Wir versündigen uns am Leib Christi, wenn wir das sagen. Jede Arbeit, die getan wird hier, ist gut. Sogar sehr gut. Weil sie dient dem Herrn. Die Frage ist nur, warum machst du diese Arbeit? Hast du diese Frage mal gestellt? Machst du diese Arbeit aus Liebe zu Jesus hinaus oder meinst du, machst du nur diese Arbeit, weil diese Arbeit gemacht werden muss? Wenn du meinst, dass diese Arbeit gemacht werden muss, dann lass die Arbeit liegen. Denn das tut dir nicht gut. Du wirst an dieser Arbeit verbrennen. Du wirst egoistisch werden. Weil die Arbeit nicht mit Liebe gefüllt ist. Zum Schluss. Oh Frank, meine Güte. Tut mir leid. Zum Schluss drei kurze Gedanken. Nur ganz kurz. Drei kurze Gedanken, die vielleicht dir helfen können, dass du vielleicht die Woche, in der du jetzt reingehst, neu starten kannst. Und dich neu ausrichten kannst, dein Herz neu ausrichten kannst. Reite kein Pferd, bis es tot umfällt. Ansonsten liegst du drunter und du wirst erdrückt. Manchmal macht man Dinge, bis es nicht mehr geht. Und dann stellt man fest, dass man an dieser Arbeit verbrannt ist. Der andere Ratschlag ist, da habe ich lange für gebraucht, um das zu verstehen. Man muss Gutes auch mal fallen lassen, damit Besseres folgen kann. Das haben wir doch immer gut gemacht, oder nicht? Wieso soll man denn aufhören? Das war immer gut. Nein, das machen wir so weiter. Und in den Startlöchern steht etwas, was millionenmal besser sein könnte. Mal darüber nachgedacht. Man muss Gutes auch mal fallen lassen, damit es Besseres folgen kann. Und das Dritte ist, und das möchte ich hier wirklich mit auf den Weg geben, ist, bedenke, der Herr kommt wieder. Amen.